Die Rockantenne Lokalhelden. Interviews mit unseren Rockstars aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Wie geht's dir?
Ja, blendend. Also ich meine, so ein Release-Tag ist ja doch immer noch was Besonderes. Und der Tag fing schon heute Morgen gut an. Wir haben irgendwie mit unserer Visa-Application USA so ein bisschen auf das Signal gewartet, dass es alles passt. Und das kam heute Morgen und das hat irgendwie so cool für den Tag gepasst seitdem. Und dann Release-Tag, Video-Release und irgendwie alles am Start. Also besser geht's gar nicht.
Jetzt ist Wake Up to Wicked heraus und im Grunde waren eigentlich 3 Jahre jetzt seit dem letzten Studioalbum vergangen, aber eigentlich irgendwie nicht, weil ihr habt es geschafft, immer irgendwo irgendwie präsent zu sein. Das ist echt Wahnsinn.
Das fasse ich jetzt mal als Kompliment auf. Ja, also irgendwie hat das Gefühl, als wären wir dauernd on air sozusagen. Wenn man jetzt aber natürlich das reguläre Studienalbum betrachtet, Call of the Wild und jetzt Wake Up to Wicked, dann sind es in der Tat 3 Jahre. Da hat man noch das Interludium dazwischen und The Monumental Mass als Film. Also natürlich haben wir irgendwie immer was gemacht. Uns wird irgendwie nie langweilig. Aber ich muss schon sagen, es ist was Besonderes, nochmal ein ganz, ich nenne es mal, normales Studioalbum zu veröffentlichen.
Ja.
So ohne Wenn und Aber, mit einem großen Vorlauf und mit viel Bohai und alles, was dazugehört. Und das ist immer so schön, wenn man an so einem Geburtstag dann auch sprechen kann und fühlt sich einfach besonders an, muss ich schon sagen, ja.
Ihr hattet ja auf Interludium auch schon ein paar neue Songs eigentlich drauf.
In der Tat, es sind sogar Songs dabei, die es ins Live-Set geschafft haben, hätten wir gar nicht so gedacht.
Okay.
Das ist aber so ein gutes Beispiel von, wie soll ich es beschreiben, Sented by the Storm. Ich brauche das jetzt nicht drum rumreden. Das ist so ein Song, den haben wir gespielt und die Reaktionen waren live so unfassbar. Und dann sind Interaktionen passiert vom Publikum, die uns so begeistert haben, dass wir gesagt haben, den können wir gar nicht mehr rausschmeißen. Und das finde ich eigentlich ganz cool, dass man so drauf achtet, wie das so auch live passiert. Und das ist so etwas, was wir uns immer irgendwie offen halten. Aber jetzt natürlich mit Wake Up to Wicked sind natürlich so viele Songs dabei, dann wird es nochmal schwer, die richtigen zu picken. Und wir müssten eigentlich 3 Stunden spielen.
Das ist vollkommen richtig.
Am Ende.
Das erwarten wir auch, ist ganz klar.
Das erwartet ihr, um Gottes Willen. Ich finde ja persönlich, dass ich persönlich als Konzertgänger, kann ich mal offen sagen, wenn eine Band 3 Stunden spielt, denke ich, oh je. Also ich hab's lieber in der Kürze liegt die Würze. Weißt du so, ich brauche auch im Fußball keine Verlängerung und Drama, sondern hey Schiri, pfeif doch ab. Und lass doch nicht da 8 Minuten nachspielen oder so. Und ich will nach Hause, ich will Bier trinken. Ich will das Erlebte verarbeiten, weißt du?
Schau, aber ich schaue mir gerne ein halbstündiges Orgelsolo an und trinke dabei Bier.
Das können wir ja mal machen. Halbe Stunde, das kriegen wir hin.
Aber pass auf, habt ihr nach Interludium vom Songwriting her, hat Matthew nochmal von null angefangen und sind dann erst die Songs von Wake Up to Wicked entstanden? Oder war das schon genau ein großer Pool?
Nee, das so genau so war es. Also natürlich war ja bei Interludium so die Situation, wir hatten neue Songs und dann hätten wir auch sagen können, komm, wir haben ja schon mal 3, 4 Stück, dann haben wir das Album auch schnell voll, so sinngemäß. Und das wollten wir aber eben nicht, weil das ein ganz anderer Ansatz war beim Songwriting für Wake Up to Wicked als to Call of the Wild. Ich meine, wir brauchen nicht drum herum reden. Wir haben damals gesagt, jetzt erst recht in der Pandemie schreibe ein Album. Und dann haben wir nochmal neue Songs geschrieben in dieser Zeit, wo man eigentlich, was soll man sonst machen als Band, wenn alles zu ist, nochmal Songs geschrieben haben. Und jetzt war der Ansatz einfach so, ich will nicht sagen, wir strotzten vor Kraft, will ich jetzt nicht sagen, aber wir waren schon so voller Energie. Genau, man sagt im Saarland, wir wussten nicht, wohin mit unserer Kraft. Und dann haben wir ein neues Album gemacht. Und irgendwie hat dieses Gefühl war ein Stück weit neu für uns, weil normalerweise hast du in so einem Prozess das Gefühl, dass irgendwann so ein bisschen es hängt, du kommst nicht voran.
Ja.
Und oh je, wie wird's denn? Und hier war bei jeder Hürde, die du auch hast beim Songwriting, das Gefühl, ja okay, lass mal kurz liegen, gehen wir morgen dran, das wird schon geil. Und das war ein ganz neues Gefühl. Es hat sich so angefühlt wie das erste Album, was man schreibt in der Bandgeschichte. Und dieses Gefühl, das will ich irgendwie konservieren. Das ist geil. Das hatten wir lange nicht mehr so. Ja.
Ah, interessant. Ich habe mir natürlich jetzt mal eine der ersten paar Singles ausgesucht, die ihr auch teilweise schon vorab veröffentlicht habt. Sinner of the Seven Seas.
Ja,
seid ihr jetzt auf dem Running Wild Modus endgültig angekommen?
Das wollten wir ja vermeiden. Also wir haben ja ein Video gedreht dazu auf der Nau Victoria, also im Nachbau eines wirklich weltbekannten Segelschiffs, das auch unter der Flagge von Morgellan auch wirklich die Welt umsegelt hat und zurückkam. Die meisten kamen ja nicht mehr.
Ja.
Aber der Ansatz war auf dem Video, wir wollen also kein Piratenvideo drehen. Das war schon wichtig. Also es geht über Sinners of the Seven Seas eher so um den Verfall der Moral auf dem Schiff von den Menschen, die diese Kreuzzüge auf dem Schiff quasi gemacht haben. Was war da eigentlich los? Was ist denn da passiert, wenn du da, weiß ich nicht, 40 Tage gesegelt bist? Ist auch stinklangweilig da. Und man könnte jetzt natürlich Vergleiche ziehen zu dem Verfall der Moral auf dem Tourbus. Aber tue ich ja nicht. Ich sage, man könnte. Ich tue das ja nicht. Aber
bleib ruhig im Konjunktiv.
Ja, genau. Ich bleibe im Konjunktiv. Zwei Irrealis. Nein, und was ich total unterschätzt habe, das muss ich wirklich hier offen zugeben, hier bei Rockantenne. Ich gehe auf das Boot, habe am Vorabend mit dem Attila noch einen schönen Abend verlebt. Ein bisschen gefeiert, ein bisschen gute Zeit gehabt. Und ich bin ja null seekrank und gehe auf dieses Schiff und merke halt, alter Falter, das ist ja völlig schräg gebaut, weil das Wasser muss ja ablaufen, wenn das so reinschwappt.
Ja, ja.
Und da kam der Captain, hat gemeint, nehmt eure Pillen, damit euch nicht schlecht wird. Und wenn jemand über Bord ist, zeigt immer auf diese Person und dreht euch nie von ihr weg. Und da, ab dem Moment war ich völlig im Arsch. Also sorry, ich habe es durchgezogen, hat auch geklappt, aber ich konnte erst abends wieder was essen. Das war krass.
Das ist herrlich. Ich muss eine Sache fragen und ich habe nie bei Powerwolf ganz groß drüber nachgedacht, aber ich gestern oder heute schon, da ist es mir irgendwie aufgefallen. Und das ist eine saublöde Frage, aber ich muss dich fragen, weil ich denke an Stoßgebet und ich denke jetzt an Songtitel wie Kyrie Klitorium oder Viva Vulgata. Und da denke ich mir halt, wie viel Sex steckt eigentlich im Powerwolf? Wie viel verruchtes irgendwas habt ihr eigentlich da am Laufen?
Das ist jetzt zum Release auch so wie Don't Wanna Be No Saints eine schlüpfrige Frage, die du mir hier stellst, ja. Also jetzt zu natürlich, das ist, sind auch starke Titel. Bei Kyrie Klitorem, es war einfach mal Zeit, die der Weiblichkeit, also die zu huldigen. Weißt du, wir haben Resurrection, bei Erection geschrieben, Coleus Sanctus, immer das Maskuline. Ja, jetzt wurde es mal ein bisschen Zeit, ja, einfach die Frauen hochleben zu lassen, so nenne ich es einfach mal. Und das ist natürlich ein Titel, da merkst du bei Powerwolf schon, dass unser Humor immer noch am Start ist. Weil das hat schon sowas von, bei TikTok würdest du drüber schreiben, machen sie nicht wirklich, so einen Titel aufs Album zu packen. Aber das zeigt einfach auch so ein bisschen diese humoristische Seite, die wir haben. Weil wenn natürlich Titel wie Blessing with the Blade drauf sind, dann ist das schon ein krasser Kontrapunkt. Und Viva Vulgata klingt ein bisschen schlüpfriger, als es eigentlich ist. Die Vulgate ist ja eigentlich die Übersetzung der Bibel vom Hebräisch ins Lateinische.
Und das ist genau das Lustige, weil ich denke mir immer, ich habe den ganzen Schweinskram auf Latein übersetzt, damit ich es ja nicht mitkriege. Ja, und mein Latein ist wirklich nicht mehr das Beste. Also das gebe ich offen zu.
Meins war es auch nicht. Als Matthew mit der Idee kam, dachte ich, ja, wie Kyrie Klitorum und jetzt Vulgata klingt ja noch nach was anderem, ja, ohne es hier auszusprechen.
Ja, stimmt.
Und er sagt dann, nee, das ist die Übersetzung der Bibel vom Hebräischen ins Lateinische. Und dann hat sich ja quasi die Bibel oder die Inhalte sehr schnell auf der Welt verbreitet. Man könnte jetzt sagen, auf der Neuzeit, das war quasi das Social Media von damals, weil sobald die Schriftsprache da war und es konnte in anderen Sprachen übersetzt und gelesen werden, hat sich das Wort natürlich schneller verbreitet. Und das ist natürlich ein interessanter Ansatz für uns.
Ihr Hunde, ihr.
Ja, ne?
Sau gut. Matthew ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, soweit ich gesehen habe, hat er eigentlich wiederum so ziemlich alle Songs selbst geschrieben und so wie sie es uns präsentiert, auch im Alleingang. Stimmt
ja,
das?
Ja und nein. Ja, ja und nein. Also das ist schon, also er hat die Songs geschrieben und er ist unser Mastermind und ich weiß nicht, wo er das alles hernimmt. Auf Tour ist er öfters mal weg und ich frage mich immer, so lange kann auch keiner Zeit auf dem Klo verbringen. Ich glaube, der pfeift dann auch Melodien ins Handy ein. Anders kann ich mir das nicht erklären. Aber es ist wirklich so, er braucht uns schon auch so als Ideengeber, einen Melodiegeber, einen kleinen Snippet, Teile von Fragmenten, die ihm weiterarbeiten lässt. Ich komme dann irgendwann so zu der Situation, wo ich irgendwie denke, hey, das habe ich dir doch letzte Woche doch da reingegeben. Echt? Kann doch gar nicht sein. Also der braucht uns schon.
Ja.
Und er braucht vor allen Dingen auch die Situation, wenn wir auch Ideen haben, um zu sagen, ja, nee, das passt jetzt nicht so gut. Also das ist wichtig, dass es so ein Prozess bleibt. Aber es ist völlig richtig, Matthew ist unser Main Composer. Also so ist es. Ist auch okay.
Wenn es dann an die Gesangslinien geht, arbeitet er da mit Attila zusammen oder ist es auch so, dass er sagt, nö, ich habe das schon fertig eingepfiffen. Sing mal da.
Das ist wirklich, etwas, was er mit Attila macht, weil das, wie soll ich sagen, eine Gesangsmelodie, die kann stark sein, aber die muss ein Sänger auch gut, man sagt ja, die muss er gut kriegen. Also das muss von der Intonation, das muss alles stimmen. Wenn da sowas Gequältes wird, dann taugt die Melodie nichts. Und da hat Attila ja mit seiner ganz charmanten Art das so kann man nicht singen, so. da schon einen großen Einfluss drauf, weil natürlich nur so klingt es auch nach Powerwolf, und so klingt es nach Attila Dorn. Also, ja, das ist extrem wichtig, der Gesang, muss man sagen.
Okay. Kannst du uns ein bisschen was zu der ersten Single sagen, zu 1589?
Natürlich, sehr gerne. Ah, da könnte ich ganz viel sagen, aber ich versuche es ein bisschen kurz zu halten.
Du kannst auch die Extended Version, wir haben noch ein bisschen Zeit hier.
Okay, also ich versuche es mal ein bisschen in Worte zu fassen. Also im Jahre 1589 wurde Peter Stumpf hingerichtet aufgrund der Tatsache, dass er, also man sagte ihm nach, er sei ein Werwolf und hat viele Menschen umgebracht. Hm. Und es wurde zum einen der bekanntesten deutschen Werwolf-Prozesse. Das ging bis nach England und Dänemark, gab es Flugblätter, dass da etwas passiert ist und jemand wirklich bestialisch hingerichtet wurde. Das kann man sich, also wir konnten das auch im Video nicht darstellen. Das ist einfach nicht jugendfrei und das ist zu brutal. Und das ist natürlich so eine interessante Geschichte für Powerwolf, weil das ist ja wahr. Also dieser Mann wurde hingerichtet. Die Mythologie, Folklore, dass der einen Gürtel anzieht und sich dann zum Werwolf verkleidet, dann Frauen und Kinder umbringt und am Ende des Tages sogar das Gehirn seines eigenen Sohnes gelöffelt hat, ist Folklore, aber natürlich für uns total spannend. Ja? Und irgendwie diese Vermischung aus beiden Welten finde ich super. Ich bin dann zur Vorbereitung vom Video auch nach Bedburg gefahren, da kam man nämlich her, ein kleines Städtchen bei Köln, und da gibt es sogar einen Werwolf-Wanderweg für Kinder und Jugendliche angelegt. Also die Stadt Bedburg, oder genauer gesagt Eppradt bei Köln, hat auch die Werwolf-Mythologie im Tourismus für sich entdeckt. Also es sind anscheinend noch mehr Menschen davon fasziniert. Und ich war da unterwegs und viele Fans von uns haben das auch schon uns gleich getan. Also dort auch gewandert, weil sie total cool fand. Und dann haben wir in Südengland, weil das schwierig war, da zu drehen, haben wir in Südengland das Video dazu gedreht mit jeder Menge Schauspielern, Original-Schauplätzen im Sinne von Nachbauten von Freilichtmuseum der damaligen Zeit im November in England, Chichester, in der Nähe von Southampton. Also bestes Wetter natürlich, Regen, kalt, ekelhaft. Für die Kulisse natürlich fantastisch. Und wir hatten lange Drehtage, die gingen bis tief in die Nacht und es war einfach. Also wenn du das Gefühl hast, dass deine Knochen nass sind, dann kannst du ungefähr da so reinfühlen, was wir da so gemacht haben. Das war eine großartige Erfahrung. Und das Witzige ist, und das, da höre ich auch auf, damit zu erzählen, als ich dann, wie gesagt, auch in Bedburg war mit dieser Geschichte von Peter Stumpf so im Hinterkopf, ich fand diesen Ort auch, hat es übrigens auch geregnet, wie den ganzen Sommer übrigens, hatte ich irgendwie ein bisschen Schiss. Ich habe mich zweimal umgedreht, ob Peter nicht hinter mir ist. Und den Gürtel angelegt hat, weißt du?
Sehr gut, sehr gut. Ihr habt auf Wake Up the Wicked 11 Songs, glaube ich, sind alles in allem. Aber ich glaube, nur einer reißt die 4-Minuten-Marke. Ihr seid
ja, das unfassbar stimmt.
Auf dem Punkt auf diesem Album. Hat sich das so ergeben, oder? So,
ja. Ja, ich bin total froh, dass du sagst, auf dem Punkt.
Weil
das genau trifft's. Naja, das war oft. Ich hatte die Frage jetzt öfters gehört, die Songs sind kürzer. Warum macht er das so kurz und wieso ist das denn so und hat das denn mit der neuen Industrie zu tun, Thema Spotify etc. So. pp. Ja. Und da habe ich nur geantwortet, offen gesprochen ist uns das gar nicht aufgefallen, sondern wir wollten die Songs einfach auf den Punkt bringen. Sprich, es gab bei keinem Lied irgendwie das Gefühl, da fehlt irgendwas. Mhm. Und jetzt so im Nachgang, weil wenn du das ja 50 Mal hörst, du verlierst ja Zeit und Raum beim Mix. Für dich ist ein Song irgendwie, keine Ahnung. So im Nachgang ist uns dann aufgefallen in der Tat, dass, glaube ich, 1589 der einzige Song ist, der knapp an die 4 Minuten ist und der Rest ist deutlich drunter.
Ich glaube, er steht auch bei 405, wenn man hier
ja, weiß, genau. Aber es ging wirklich nicht darum zu sagen, lass uns die Songs kürzer machen und so, sondern früher hat man gesagt 3 Minuten 30 für Radio und so. Das war gar nicht der Ansatz, sondern einfach, ohne Witz, der Song passt so. Was sollen wir hier noch ändern? Und das ist einfach der Ansatz. Also Blessing with the Blade, der Opening-Track, der ist in der Tat der schnellste und kürzeste Powerwolf-Song ever.
Ja, du kannst ja nicht so schnell Orgel spielen, das verstehe ich schon.
Ja, das ist das auch, aber der hat so ein Gefühl von, du machst den in deinem Wohnzimmer an, da kommt einmal der Wirbelwind durch und dann machst du das Ding aus und denkst du, scheiße, sieht's hier aus. Alles zerstört. Und das ist irgendwie das Image. Und das war so der Startpunkt von Wake Up the Wicked, dieses Bam. Und so ein Opening hatten wir auch noch nicht. Keine Ahnung, ich finde es total gut, dass es auf den Punkt ist und kompakt ist und dass alles sehr songdinglich geschrieben und arrangiert wurde und da sehr viele Details rauszuhören sind. Sei es ein kleiner Tonartenwechsel, sei es ein kurzer Abschnitt, wo Attila zwei Töne anders hoch singt im Refrain und da gibt es eine Auflösung auf einem, es wird jetzt ein bisschen theoretisch, auf dem C und da geht mir das Herz auf. Also das ist schon wirklich geil.
Das freut mich, ich habe es noch nicht so oft gehört, dass ich das jetzt, das C jetzt gehört hätte. Aber
ja,
ich gebe mir noch.
Die weiße Taste neben der schwarzen da in der Mitte, das C.
Ach ja, die war es, genau. Das ist lustig, das mit dem auf den Punkt bringen und kommen, das habe ich das letzte Mal gehört, das machen nicht viele Bands, das habe ich das letzte Mal gehört bei Muse. In einem Interview, dass Matthew gesagt hat, sie wollen wie die Beatles sein, nichts Überflüssiges haben und einfach auf den Punkt kommen. Das fand ich recht interessant.
Das finde ich total spannend, dass du das sagst, weil ich oute mich hier. Ich finde Beatles auch eine Band, ich meine, die haben auch so viele andere Bands geprägt mit ihrer Art und Weise.
Ja, aber
das Image war natürlich immer so der Schwiegersohn, ne? Deshalb sind sie bei manchen so unbeliebt. Und meine Band mag die Beatles null. Und da ich einmal in Hamburg im Beatles-Museum war, werde ich jedes Mal aufgezogen, hier deine Band, die Beatles. Aber sie haben recht.
Ja?
Lass das Unnötige weg und komm zum Punkt. Und ich weiß nicht.
Ja, sag einen schönen Gruß, ihr seid die neuen Beatles, werden sie sich freuen.
Um Gottes Willen, da kriege ich aber Lack.
Saugut, We Don't Wanna Be No Saints. Das hört sich jetzt an wie ein Song von Motley Crue vom Titel her.
Total. Wird für die auch passen sozusagen, ja.
Erzähl doch mal ein bisschen, warum ihr verkörpert alle irgendwo Geistliche am Ende des Tages, seid's aber dann doch nicht. Und das muss jetzt eigentlich eure Hymne sein, oder? Euer Titelsong.
Also wir hoffen so ein bisschen. Also We Don't Wanna Be No Saints ist natürlich, würde ich mal behaupten, ein extrem eingängiger Song. Natürlich vom Titel her, das, was wir für uns beanspruchen, aber auch für unsere Fans zu sagen, ey komm, sinngemäß ein bisschen über die Stränge schlagen, dürfen wir doch alle mal. Im Fußball würde man sagen, im Stadion hat Anstand nichts verloren. Also es gibt einfach solche
Schließ mal nicht von Saarbrücken auf andere, okay?
Ja, genau, Saarbrücken, genau. Nein, aber einfach so dieses, hey, lass mal 5 Grad sein, lass einfach mal auch wirklich die Sau raus. Und das ist so der Titel dafür. Und wir haben dazu im Kloster Eberbach ein sehr opulentes Video gedreht. Da wurde der Name der Rose gedreht,
ja.
Sean Connery, ganz spannend. Und haben bei dem Song zum ersten Mal ein Kinderchor verwendet. Ein Stilmittel im Horrorfilm, aber auch ein Stilmittel, um so ein bisschen diesen Kontrast zwischen purer Unschuld und der Sünde vielleicht auch darzustellen. Und diese Idee hatten wir und dachten, ja, das können wir mal ausprobieren, aber ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert. Und dann haben wir das bei Just Vandenbroek, wo wir aufgenommen haben in Holland, den Kinderchor eingeladen. Die waren Bombe vorbereitet, die haben super gesungen, die haben die Aussprache gehabt, es hat einfach, wie sagt man so schön, they nailed it, das war fantastisch.
Okay.
Und diesen Kontrast wollten wir einfach haben. Auch eine extrem einige Nummer und während ich mit der Rede habe ich es im Hinterkopf, die geht gar nicht mehr raus. Wenn es hier gespielt wird, vielleicht euch Zuhörern und Zuhörerinnen auch nicht.
Könnte sein, die Chancen stehen wie immer 50-50. Ja, Blödsinn natürlich.
Habe ich mir fast gedacht, ja, 50-50, ja, ja.
War deine Tochter dabei im Kinderchor?
Nee, die hat da irgendwie, die singt in der Tat im Chor. Und ich habe zu ihr gesagt so, hey, wie sieht's denn aus? Habt ihr nicht Bock, mit deinem Chor da von der Schule bei unserem Video mitzumachen? Ja, und da kam einfach nur ein Nö. Keine weiteren Erklärungen, es ist einfach ein Nö. Okay, habe ich dann so akzeptiert.
Unfassbar. Jetzt war Call of the Wild auf Platz 2 der deutschen Albumcharts.
Ja.
Das Album davor war die Nummer 1. Da muss das jetzt die 1 werden mit Wake Up the Wicked, oder?
Ja, weiß ich nicht. Also das ist natürlich so. Also es ist nicht, dass wir da sitzen und wollen unbedingt jetzt sagen, es muss, also die Welt geht unter, wenn wir die 1 nicht schaffen oder wir müssen unbedingt die 1 schaffen. Ich sag's andersrum.
Ja.
Für mich, in meiner ganzen Karriere war immer, und die ist ja hoffentlich noch nicht rum, meine Karriere, war immer wichtiger die Wahrheit auf dem Platz, die Wahrheit auf der Bühne. Das heißt, wenn ich 9 Songs live spiele und ich merke, das lieben die Leute und feiern die Leute und kriegst so eine direkte Antwort auf den Song, den kann ich mehr einordnen, mehr fühlen. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Aber natürlich, ich würde jetzt leugnen, wenn ich sagen würde, also wie soll ich das jetzt erklären? Wir waren in den letzten Alben immer in den Top 5 oder Top 3. Ich fände es schon ganz geil, wenn es uns wieder gelingt. Ich will ja keinen heißen, ich will da nicht drum rumreden halt. Ne? So nach dem Motto, ist uns nicht wichtig. Ach ja, ist ja nur eine Zahl. Ganz so ist es jetzt nicht, aber die Welt geht halt auch nicht unter, wenn es nicht so ist. Weil nachher, wenn wir zum Beispiel in München in der Olympiahalle spielen, da sieht man halt die Wahrheit, ob die neuen Songs den Leuten gefallen.
Die quasi schon ausverkauft ist. Wahnsinn.
Das ist richtig, das ist richtig. Das ist total irre.
Ja. Unfassbar, welcher Medienpartner da war, ganze Arbeit geleistet hat. Ich weiß gar nicht, wer das sein könnte.
Keine Ahnung, welche
Radio. Wie hießen die nochmal? Es war irgendein Radio.
Rock, irgendwas mit Rock.
Irgendwas mit Rock. Genau, irgendwas mit Rock, das ist richtig, genau. Ich habe nicht jeden Powerwolf-Song im Ohr, weiß Gott nicht. Aber ich habe eine Kollegin, die ist auch so ein bisschen Die-Hard-Fangirl. Und die hat gesagt, Mosi, wenn du jetzt ein Interview mit Falk machst, dann frag doch mal, wieso sich Heretic Hunters so ein bisschen wie Incense and Iron anhört und wieso dass sich Joan of Arc so ein bisschen wie Sainted by the Storm anhört.
Das sind natürlich ganz schön krasse Fragen. Ich hätte es eher gesagt, Joan of Arc, es klingt so ein bisschen wie Sabaton oder sowas, weil es von der Rhythmik gleich ist.
Das auch, da hast du vollkommen recht.
Aber ich kann das völlig entkräften. Ich sage jetzt mal, ich drehe es völlig um. Ich sage, jede Metalcore-Band untereinander klingt viel ähnlicher als Powerwolf und Sabaton, wenn man genau hinhört. Natürlich, sobald du so ein bisschen stampfenden Rhythmus hast und ein bisschen eine Melodie, die so ein bisschen, ich sage jetzt mal, AC/DC-like ist.
Ich glaube, es geht auch um den Anfang von dem Song, glaube ich. Oder das war das bei Heretic Hunters.
Ja, aber diese Ähnlichkeit, ich glaube, die sind bei Sabaton und Powerwolf viel weniger als anders. Aber ich sage es trotzdem, ich sage es nochmal anders, so ein Song wie Joan of Arc, den wir unbedingt mal schreiben wollten in dieser Art, auch weil uns diese Geschichte von Johanna von Orléans so interessiert, der bedarf irgendwie so ein bisschen so einer kriegsheroischen Stampfattitüde, weil die ja die Heldin war in der Schlacht. Ich habe einen Promotag in Paris gemacht und die Franzosen sind mir im wahrsten Sinne um den Hals gefallen, weil die Johanna von Orléans wirklich immer noch Nationalheldin ist. Da ist man richtig stolz drauf. Braucht es so eine Art von Song. Es steht dann, ja, ein Stück weit in der Tradition von Sainted by the Storm, ist klar. Das heißt, wenn du es jetzt vielleicht perspektivisch siehst, man macht über die nächsten Jahre im Live-Set, ändert man was, wird man vermutlich Sainted gegen Joan of Arc tauschen. Mhm. Könnte gut passieren. Aber haben wir auch noch nie verleugnet. Also wir haben Songs wie Fire and Forgive oder Faster Than the Flame, die sind auch traditionell ähnlich gestrickt. Ich finde es aber nicht schlimm. Es sind Trademarks, die wir einfach haben, die wir auch, ich will nicht sagen, wiederholen tun wir sie eigentlich nicht, aber die wir auch weiter benutzen. Aber zum Beispiel Songs wie We Drink Your Blood, sowas kannst du einfach nicht ein zweites Mal schreiben.
Nee.
Oder Demons Are Your Best Friend, weil das gelingt dir once in a lifetime, das ist klar.
Ja.
Die andere Frage zu Instance Iron Heretic Hunters, ich glaube, das liegt einfach daran, mittelalterliche Instrumente wie eine Hurdy-Gurdy oder am Ende des Tages so, wenn du alle Register bei der Orgel siehst, klingt auch fast so ein bisschen mittelalterlich.
Ja.
Direkt so einen anderen Rhythmus, was das ganze Lied angeht. Und du bist relativ schnell, wenn du solche Rhythmen hast, in so einem Stil von Incense and Iron, Blood for Blood würde ich sogar auch noch dazu zählen.
Ja.
Und jetzt Heretic Hunters. Trotzdem, wir werden keine mittelalterliche Band. Auch wenn wir hier mal so ein paar Anleihen haben, ja.
Höher, schneller, weiter. Das habe ich jetzt eigentlich alles gesehen, als ich euch zum letzten Mal in Bamberg gesehen habe. Da habe ich gedacht, wie viel Show kannst du eigentlich noch machen? Jetzt habt ihr eine große Herbsttournee. Ich glaube, so groß war es noch nie durch die deutschen Hallen und Arenen. Ja, was kannst du dir denn da noch alles einfallen lassen?
Es wird noch einiges Neues geben. Ja, in der Tat. Die Produktion ist, ich will nicht sagen, sie hat sich verdoppelt, aber schon irgendwie. Also wir haben noch mal mehr Zeug dabei, noch mal mehr Material, noch mal mehr szenische Ideen jetzt entwickelt. Also wir wollen sowohl wie, also auch in unseren Videos, wir haben ja in allen drei Songs zu Sinners, 1589 und We Don't Wanna Be No Saints versucht einfach diesen cineastischen Ansatz noch mehr in den Vordergrund zu rücken. Weniger AI und Greenscreen, sondern einfach real. Und das wollen wir auch irgendwie in unsere Bühnenshow noch mehr einarbeiten, noch mehr Theatralik, noch mehr Theater, noch mehr die Leute mitnehmen. Sind wir gerade extrem hart am Arbeiten. Wir spielen ja dieses Jahr kein einziges Festival, weil wir gesagt haben, wir machen quasi im Sommer, wir machen eigentlich keine Pause, aber wir bereiten uns extrem auf diese Herbsttour vor. Ich wüsste gar nicht, wie wir das hinbekommen hätten. Sommerfestivals und Herbsttour, ich glaube, das hätten wir gar nicht in der Intensität so vorbereiten können. Aber ja, erstmal danke fürs Kompliment. Wir versuchen natürlich immer eine Schippe draufzulegen und gleichzeitig sagen wir bei manchen Liedern auch nochmal ein Stück zurückgehen, dass auch die Band mit dem Publikum noch mal im Vordergrund steht, weil wir wollen auch nicht alles komplett zerschlagen. Also du musst auch eine Dynamik in der Show haben.
Mhm.
Das heißt, wenn ich nur Feuer schieße, dann ist es irgendwie irgendwann auch langweilig. Also muss ich das sinnvoll einsetzen mit neuen Effekten, da sind wir dran am Arbeiten und wow, es wird geil, glaube ich. Aber ich bin ehrlich und offen und ich freue mich riesig drauf, habe total Bock. Aber ich bin auch scheiße nervös. Olympiahalle München ist schon eine Aussage halt. Und als ich in München war und habe mir das Spiel Saarbrücken gegen 60 angeschaut, habe ich auch im Olympiapark da im Hotel irgendwo übernachtet in der Nähe und dachte ich nur, oh Backe, da bin ich im Oktober. Und ich freue mich drauf, aber ich habe auch einen nötigen Respekt davor, bin ich ganz ehrlich. Und das zeigt auch so ein bisschen, dass wir nicht irgendwie, wo du sagst, höher, schneller, weiter, mehr. Wir sind keine Band, die das alles so für selbstverständlich ansieht, sondern wir arbeiten das immer wieder neu und machen meistens auch immer die gleichen Fehler auf einer Bühne, aber das ist einfach immer das Konstrukt. Wir bleiben so ein Stück weit naiv und das wollen wir uns einfach erhalten. Ich hoffe, dass es auch irgendwie so sympathisch rüberkommt einfach. Nicht als Maschine, sondern als Menschen, die Heavy Metal zelebrieren.
Naja, perfekt ist langweilig, das weißt du ja. Deswegen.
Würde ich auch sagen. Adel, hast gutes Beispiel dafür.
Ihr macht jetzt natürlich als Headliner die größten Hallen unsicher im Herbst. Wenn ihr dann, geh mal davon aus, nächstes Jahr für Festivals angefragt werdet, da könnt ihr doch gar nicht mehr unter Headliner da hingehen und sagen, nee, Moment mal, hier, wir spielen nicht mehr um 4 Uhr nachmittags mit einem Tischfeuerzeug, oder? Als Special Effect. Das geht doch eigentlich gar nicht. Da gibt es keinen Schritt zurück, also, sehe das richtig?
Eigentlich nicht, aber natürlich treffen die Entscheidungen ja meistens die Veranstalter und die Booker. Natürlich ist es so, dass es dann auch ein Anspruch ist, Festivals zu headline. Das ist ganz klar. Aber wie soll ich das sagen? Es gibt natürlich verschiedene, ich rede nicht gern von Märkten, aber man muss es ja so nennen. Es gibt verschiedene Länder, wo die Band größer ist, wo sie noch nicht so groß ist. Aber wenn du zum Beispiel so ein Festival wie Hellfest in Frankreich hast, dann spielen wir halt den Co-Headliner für Iron Maiden. Das ist halt, war ja jetzt letztes Jahr so. Ja. Da weiß ich halt nicht, wie sich das so weiterentwickelt. Ich versuche mich dann auch so ein bisschen, weil ich gerade so erwähnt habe, davon frei zu machen, weil natürlich Headliner sein ist eine Wahnsinnssache und ein Privileg und eine Riesenfreude. Aber ich versuche das auch nicht so sehr an mich ranzulassen. Ich versuche es als normales Konzert zu betrachten, weil sonst wird auch dieser Druck noch mal so klarer für dich als Musiker. Aber wie das jetzt nächstes Jahr sich ausgestaltet, das habe ich ja alles in der Hände der Agentur auch so ein bisschen gelegt, ins Booking. Aber natürlich ist der Anspruch auch da, Festivals zu headline. Aber es geht für uns auch keine Welt unter, wenn es das halt nicht so ist. Es kommt immer so ein bisschen auch drauf an. Ich denke mal, wenn Iron Maiden am Start ist, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden.
Ja, nächstes Jahr könnt ihr die Glück haben.
Ja, ich weiß es nicht, aber weißt du, es gibt ja auch Bands, ne, da muss man einfach mal ganz ehrfürchtig sein und sagen, ja, du gliederst dich halt noch ein in der zweiten Reihe. Das ist auch, Gott bewahre, in Ordnung so.
Frank, wann hattest du zum letzten Mal Urlaub? Aha, ich sehe schon, du weißt es ja nicht mehr.
Ich mache hier schon auch mal Off-Zeiten, so ist es jetzt nicht. Also ich bin auch dann unterwegs und bin auch gerne in Frankreich und ich finde zum Beispiel Fußball gucken für mich persönlich Urlaub, weil das...
Bei deinem Verein? Hör auf, das ist kein Urlaub.
Ja, da kann ich die Birne ausschalten. Das ist einfach so 90 Minuten lang, wie sagt man im Saarland, dumm schwätzen. Ich versuche schon Off-Zeiten zu nehmen, aber wenn ich jetzt meinen Kopf mir angucke, meine Gedanken, drehen die sich immer über Powerwolf. Wenn ich im Urlaub bin, wenn ich zurückkomme, vor der Show, nach der Show, vor Album, nach der Album-Release, es ist immer Powerwolf im Kopf. Und ich bin letztens durch die Stadt Saarbrücken geradelt und habe versucht, darüber nachzudenken, wann ich diesen Moment das letzte Mal hatte, dass ich nicht über die Band nachgedacht habe oder überhaupt mal nichts mit Musik zu tun hatte. Und ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Es gibt keinen Moment mehr. Und teilweise habe ich auch so panische Angst davor, vielleicht gibt es irgendwann in meinem Leben mit 75, 80, dem Moment, wo ich dann wirklich nicht mehr drüber nachdenke, weil weiß ich nicht, was dann passiert. Ich finde das ganz schrecklich. Also deshalb will ich das irgendwie auch konservieren.
Das ist relativ interessant. Das ist echt lustig, weil ihr seid tatsächlich, glaube ich, ist so da schon einer der hardest working Bands, die da gerade rumschwirren. Und auch wenn nicht alle Alben oder alle Outputs irgendwo in den letzten Jahren dann original waren von den Songs her, so war es doch immer da. Und da ist ja auch immer Arbeit dabei. Im Grunde.
Ja, also ich frage mich halt, also so als Gegenfrage jetzt hier, wenn wir hier so miteinander sprechen, was machen zum Beispiel Metallica, frage ich mich, wenn die saulang brauchen, für ein Album zu releasen.
Ich kann mir trotzdem vorstellen, und dann weiß ich es nicht.
Ja, aber vielleicht, oder sind die dann so gelassen, weil sie sagen, komm, wir haben eh alles erreicht. Ich habe immer noch das Gefühl, dass Bands wie Maiden, Metallica und Co., auch AC/DC jetzt, immer noch hungrig sind, oder? Bei allem.
Das ist eine sehr gute Frage, das könnt ihr nicht sagen, aber ihr seid einer der wenigen Bands, die halt in der früheren Tradition wie eben AC/DC, Kiss oder Led Zeppelin jedes Jahr ein Album rausbringen. Jetzt mittlerweile, ich meine jetzt nicht jedes Jahr ein originales Album, weil es ist so alle zwei, drei Jahre, aber im Grunde haben wir gedacht, na da schau her.
Ja, das ist, stimmt, also der Output ist schon relativ hoch.
Welches Merchandise-Stück ist neu in der Kollektion, das wir noch nie gesehen haben hier bei Powerwolf, jetzt für Wake Up the Wicked? Der Sarg, das Boot?
Wir haben hier wieder so eine Büste gemacht, den viele Leute jetzt bestellt hatten. Beim letzten Mal hatten wir mal auch eine Art Schneekugel.
Stimmt.
Das liebt meine Mutter, so eine Schneekugel. Die ist wirklich wertig. Und das ist auch grundsätzlich bei Powerwash Merchandise mit Dingen, die wir herausbringen, das muss einfach eine Wertigkeit haben.
Ja.
Weißt du, wie ich meine? Da stellen sich Leute in die Vitrine, da gehen die jeden Tag dran vorbei, wenn du da irgendwie Kram machst, wo du dich dann drüber ärgerst. Das können wir nicht machen. Und ich erfreue mich aber auch dran. Ich erfreue mich natürlich lieber an so flüssigen Dingen, die wir mal rausbringen.
Das finde ich auch. Ich mir auch. Ganz, ganz gerne. Genau.
Das finde ich eigentlich ganz cool, ja.
Gibt es einen Powerwolf Whisky?
Den hatten wir auch, denn das war eine, wie nennt sich das noch, Cola Ila, diese Sea Spaceside, ja. Ganz, ganz, ganz teure Abfüllung, Einzelabfüllung, eigenes Fass und gib ihm, war relativ hochpreisig, weil der Whisky an sich einfach hochpreisig ist.
Den konnte ich mir nicht leisten, ich habe den Gin aber.
Ja, ich glaube, den konnten sich oder wollten sich einige nicht so leisten, weil das, weiß ich nicht, Whisky, also Gin ist irgendwie für mich besser, so weil das auch so ein Getränk ist, was man zu sich nehmen kann in so einem Party-Modus. Whisky ist sowas mit Kamin und sich hinsetzen und zur Ruhe kommen. Und wir haben ja gerade darüber gesprochen,
ja.
Powerwolf kommt ja nie zur Ruhe.
Ja.
Also irgendwie hat das nicht in unser Portfolio so gepasst.
Sensationell. Ich habe eigentlich fast keine weiteren Fragen mehr. Das ist klar, wenn Profis am Werk sind, dann ist das natürlich genau so. Aber eine habe ich dann doch noch.
Okay.
Was bleibt denn für euch als zum einen als Bandziel und zum anderen als persönliches Ziel noch übrig für eine Band wie Powerwolf? Was wollt ihr denn noch erreichen? Was gibt's denn noch zu erreichen, wo ihr sagt, das haben wir noch nicht?
Weißt du was, das ist eigentlich eine total spannende Frage, die ich mir aber noch nie gestellt habe.
Ausnahmsweise habe ich auch mal eine Frage, die spannend ist.
Nein, das meine ich nicht, sondern so dieses Ding, was wollt ihr mal erreichen, wo wollt ihr mal hin? So haben wir noch nie getickt. Wir haben noch nie gesagt, wir wollen mal Headliner auf dem Wacken sein. Das hat geklappt. Also ich habe immer das Gefühl, wenn ihr solche Ziele setzt, das beeinflussen ja oder die zu erreichen, das hängt ja nicht nur von uns ab. Weißt du, wie ich meine? So im Fußball, ich muss immer den Fußballvergleich sehen. Es gibt ja noch einen Gegner, der mitspielt. Und deshalb haben wir es immer ganz gut damit gefahren zu sagen, das, was passiert, passiert und das genießen wir. Das ist so ein bisschen das Ding. Ich muss aber gestehen, als Kind, und das habe ich vor kurzem auch im Interview gesagt, als Kind hatte ich den Traum, auf Tournee zu gehen. Unbedingt. Ich wollte unbedingt auf Tournee sein. Ich wollte auch irgendwie den Truck selbst fahren, weil ich das ganz gemütlich fand, da in dieser Koje zu schlafen, wie damals Manfred Krog bei Auf Achse. Und das ist mir gelungen irgendwie, da auf Tour zu gehen. Ich liebe das total. Zwischenzeitlich wollte ich mit den Kirmesleuten rumfahren und diese Autoscooter aufbauen, um so Fuchsschwänze zu kriegen, damit die da fahren können.
Das ist doch nicht dein Ernst.
Doch, das wollte ich unbedingt. Das war mein Main Goal. Meine Eltern haben irgendwie mich nicht ernst genommen, zu Recht. Aber mit der Musik haben sie eigentlich auch nicht geglaubt, dass es irgendwann mal so weit ist, dass ich auf Tournee gehe.
Ja.
Und für mich ist auf Tournee gehen das Schönste, was es gibt. In diesen Bus einsteigen, alle sind da. Meistens mache ich am ersten Abend von der Tour eine kleine Party für mich und habe am ersten Tag ein bisschen Hangover und dann bin ich aber da. Dann klappt es. Und das ist so ein Traum. Aber jetzt zum Beispiel sagen, wenn du sagst, nächste Schritte, ich würde gerne, ich kann mir das irgendwie nicht vornehmen. Ich bin eher so, dass ich sage, wenn es passiert, finde ich es geil. Also jetzt zum Beispiel Nordamerika-Tour, die wir jetzt zum zweiten Mal nach Nordamerika gehen und unser Album in L.A., die Weltpremiere dort feiern, das ist für mich sowas, wow, hätte ich nie dran geglaubt, dass sowas klappt. Und jetzt ist es quasi vor der Haustür. Das habe ich mit den Zielen, ne, ich komme aus Saarbrücken, wir haben jedes Jahr das Ziel aufzusteigen, es klappt nicht. Bin ich ganz bescheiden.
Ja, geil.
Das waren die Lokalhelden auf Rockantenne. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Interviews und alle weiteren Rockantenne-Podcasts findest du auf rockantenne.de, in unserer App und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniere oder folge deinem Lieblingspodcast, um keine Folge mehr zu verpassen.